ist ja gerade bei Anton Webern ein sehr wichtiger Aspekt, die Zeit, aus der er kommt, die Atmosphäre der Jahrhundertwende des 25. Jahrhunderts und, um gleich einen nächsten Schritt anzuschneiden, sein Schülerverhältnis und auch seine Freundschaft zu Anton Schönberg.
Da war es mir also daran gelegen, von zwei Momenten auszugehen, die im Klima der Zeit sicher bestimmend waren. Wir wissen alle, das ist also eine Zeit der großen Veränderungen, der großen ökonomischen, sozialen, politischen Bewegungen war. Man muss sich vergegenwärtigen, dass in dieser Welt der Unruhe, der Unsicherheit der Bewegung andererseits autoritäre Strukturen in vollem Funktionieren da waren. Das scheint mir wichtig im Kopf zu haben, weil man findet die außerordentlichen Persönlichkeiten auf der einen oder auf der anderen Seite, je nach der Struktur ihrer eigenen Persönlichkeit. Also Schönberg ist zum Beispiel sicher, so wie George, einer gewesen, der aufgrund seiner Entwicklung und seiner Persönlichkeitsstruktur in dieser Atmosphäre nicht nur die Rolle des Ausgesonderten, die er auch hatte, eingenommen hat, sondern für seinen Kreis dann die Rolle der Autorität, des Führers, des Propheten, unter dessen Schutzmantel man also Ruhe, Sicherheit, Bestätigung der eigenen Existenz finden kann. Webern ist extrem am anderen Pol, am negativen Pol dieser Situation gestanden und er hat in persönlichen Bereichen sich Schönberg in einem Maß untergeordnet, das erstaunlich bis erschreckend ist. Interessant ist dann, wenn man genau die Geschichte der Entstehung ihrer Werke kennt, wenn man dann sieht, wie sehr schon von ganz früher Zeit an, also während er noch Schüler von Schönberg war, seine und Schönbergs Tätigkeit aufeinander befruchtend gewirkt haben, also das durchaus nicht ein Prozess gewesen ist, wo der Meister den Schüler nur gelenkt und beeinflusst hat, sondern wo sehr wohl und im zunehmenden Alter hat sich das dann also gesteigert, die beiden sind Freunde geworden, sehr wohl auch Webern wesentliche Impulse gegeben hat für die weitere Entwicklung der Wiener Schule. Das war also dann wirklich eine Wechselwirkung und Webern hat seinen ganz eigenen Weg gefunden, der in seiner Radikalität ja dann auch die Grundlage für die Entwicklung der jungen Generation nach 45 geworden ist.
Vielleicht ein kleiner Nachtrag zur Person, zur Persönlichkeit. Was für eine Art von Mensch war er?
Webern war also ein hochsensibler Mensch, der auf seine Umwelt enorm reagiert hat, der entsprechend heftig auch manches abwehren musste. Er war mit Alban Berg, wie Sie wissen, also sehr befreundet und ein Vergleich der beiden Charaktere lässt also bis in die Konzeption ihrer Werke hinein sehr viel erkennen. Berg, der also sicher nicht weniger idealistisch gesinnt war als der junge Webern, konnte Wirklichkeit anders an sich herankommen lassen, hat mehr wirklich selber an sich oder anderes selber an sich erfahren. Webern hat, wenn man will, bestimmte Erfahrungen sicher radikaler abgeblockt, als Berg das getan hat. Und es ist wahnsinnig gefährlich, direkte Schlüsse vom Menschen auf das Werk zu ziehen. Aber die Vielfalt, in der der reife Berg fähig war, Elemente verschiedenster Art in seine komplexe Kunst zu integrieren und der Purismus, der relative Purismus, mit dem Webern auf musikalischem Gebiet verfahren ist und die große Vorsicht, etwas hereinzunehmen in eine bewältigbare Komplexität. Das ist also sicher ein interessanter Unterschied bei allen Zusammenhängen, die zwischen den Ideen und Idealen dieser beiden Musiker herrschen.
Kann man eigentlich im Werk Anton Webers eine Entwicklung, eine Art von Linie feststellen? Ich glaube, gerade zum Spätwerk hin wird es ja dann immer mehr verknappt, immer komprimierter, seine Aussage. Aber wie beginnt das einmal mit den ersten frühen Werken?
Das ist sehr interessant, dass schon das erste Lied ein ganz knappes Stück ist, ein sehr feines, im Gleichgewicht gehaltenes, lyrisches Stück. Es gibt dazu auch einen Versuch einer Instrumentation, der ein schweres Bassfundament fehlt. Also dieses konzentrierte, in Schwebe gehaltene, sensible ist von Anfang an eigentlich da. Es ist in der Periode um 1909 dann wieder sehr stark in Erscheinung getreten, wo die Idee, alles so knapp wie möglich und so intensiv wie möglich auszudrücken, zu ganz konzentrierten Klangformen geführt hat, bei Schönberg und bei Webern. Da ist also eine Art von Kristallisation wesentlicher Züge Weberns in seinen Werken feststellbar, aber natürlich auf einer wesentlich höheren Kunstebene, als das in seinem ersten Lied, das übrigens Leise tritt auf heißt, der Fall war.
Und wie geht es dann weiter von diesem ersten Lied?
So geradlinig geht keine künstlerische Entwicklung. Webern war daneben ein begeisterter Wagner. Verehrer, Enthusiast und andere frühe Stücke zeigen einfach den Einfluss von Wagner. Dann auch von Richard Strauss, der der Schule nur zum Teil genehm gewesen ist, aber es gibt also frühe symphonische Dichtungen, die diese Einflüsse zeigen. Webern hat sehr früh dann, früher als Schönberg, in manchen Teilen früher Stücke harmonisch sehr experimentiert, die Tonalität verlassen, Dinge gemacht, die Schönberg sehr aufgeregt haben, wahrscheinlich auch positiv angeregt haben. Und er hat ihm dann verordnet, das Experimentieren sein zu lassen und sich einmal mit dem Handwerk auseinanderzusetzen, ganz gründlich. Und handwerkliche Qualität, also höchster handwerklicher Anspruch und eine belegbare Verbindung zur Tradition, ist für die Musiker der Wiener Schule immer was Bestimmendes gewesen.